Ich würde den Teil zu abolitionistischem Feminismus und feministischem Abolitionismus jetzt vorstellen, auch um die 10, 15 Minuten. Und dann würden wir auch schon reinstarten mit der Begriffserklärung. Als erstes ist es vielleicht wichtig, das Gegenstück zu abolitionistischem Feminismus mal zu definieren. Das nennt sich karzeraler Feminismus. Das ist eine sogenannte Strömung innerhalb des Feminismus, die sich sehr stark auf strafrechtliche und polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in diesem Fall und geschlechtsspezifischer Diskriminierung stützt. Warum betone ich das mit Frauen so? Abolitionistischer Feminismus spricht von Flinterpersonen, karzeraler Feminismus meistens nur von Frauen und hat oft auch so einen TERF-Beigeschmack. Der Begriff wird deswegen auch meist von KritikerInnen verwendet und hebt hervor, dass diese Form des Feminismus auf die Zusammenarbeit mit dem Staat, insbesondere mit Polizei, Justiz und Gefängnissen setzt, um im Namen von Feminismus deren Ziele zu erreichen. Und ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Forderung nach härteren Strafen für SexualstraftäterInnen oder aber auch die Ausweitung von Polizeibefugnissen immer im Namen des Schutzes von Frauen. Aus Sicht von abolitionistischen Feministinnen ist die Strategie äußerst problematisch, weil sie bestehende Machtstrukturen und das Strafjustizsystem stärkt, das selbst meistens diskriminierend und rassistisch agiert und dabei insbesondere auf marginalisierte Gruppen trifft. Demgegenüber, und worüber ich jetzt gleich noch mehr erzählen würde, steht der feministische Abolitionismus. Das ist auch eine Strömung innerhalb des Feminismus, die sich vor allem auf die Abschaffung von Sklaverei und andere Formen der Ausbeutung und Unterdrückung konzentriert. Und die Kämpfe gegen Sklaverei, wie Thomas schon gesagt hat, mit dem Kampf für die Rechte und die Gleichstellung von Flinterpersonen verbindet. Und Feministinnen, die diesem Ansatz folgen, argumentieren, dass die Befreiung von Flinterpersonen und von allen Menschen nur möglich ist, wenn wir auch die Formen der Unterdrückung beenden. Das ist quasi so eine Intersektion. Die Frage, die sich dabei stellt, ist dann immer, wie können wir Kampagnen und Analysen enger miteinander verbinden, die sich sowohl auf den Aufbau einer Welt ohne Gefängnisse konzentrieren, aber auch für eine Welt ohne sexistische Gewalt eintreten. Und da ist es in der Theorie das Ziel, eben Strategien zu entwickeln, die das verbinden. Und dass die Kampagnen und Analysen sich gegenseitig stärken, indem sie Zusammenhänge zwischen staatlicher Kontrolle, Gewalt und Geschlechterunterdrückung sichtbar machen und gemeinsam an einer umfassenden gewaltfreien Gesellschaft arbeiten. Das funktioniert so, dass man versucht, Antworten auf geschlechtsspezifische Gewalt zu finden, ohne auf das bestehende Strafrechtssystem zurückzugreifen und gleichzeitig Strategien entwickelt, die das gesamte Rechtssystem in Frage stellen und den Betroffenen Sicherheiten bieten, ohne dabei auf repressive Maßnahmen zu setzen. Das klingt alles ein bisschen wild. Beispiele dafür sind aber in dem Fall auch wieder transformative Gerechtigkeit oder Ansätze von Community Accountability. Da kann ich in dem Vortrag leider auch nicht so tief reingehen. Da habe ich aber auch ein Buch dabei. Vielleicht kennen es einige von euch. Das ist vom Transformative Justice Kollektiv aus Berlin. Werde ich aber später auch gleich noch was zu sagen. Wichtig ist mir an der Stelle auch, dass aus meiner Perspektive Abolitionismus ohne einen radikalen, antikapitalistischen, antirassistischen, dekolonialen und queeren Feminismus nicht vorstellbar ist, dass es immer zusammengeht und dass wir bei der Analyse von Gewalt eine intersektionale Perspektive anlegen müssen. Das bedeutet, dass wir quasi, wenn wir uns Gewalt anschauen, immer auch die zugrunde liegenden Herrschaftsverhältnisse hinterfragen müssen, wie Rassismus, Sexismus, Klasseninteressen. Weil Diskriminierungsformen nicht alleine stehen und irgendwo isoliert sind, sondern immer ein Teil dieses komplexen Systems der Unterdrückung sind. Und es gibt von 2001, das ist jetzt schon relativ alt, eine Erklärung von Inside Critical Resistance, die zu geschlechtsspezifischer Gewalt und dem sogenannten gefängnisindustriellen Komplex geschrieben haben. Die ist relativ lang, ich habe mal deren Kritikpunkte zusammengefasst. Die sind sehr ähnlich wie Knastkritik und Kritik im allgemeinen Abolitionismus. Deswegen werde ich auch darauf nur sehr kurz eingehen, um dann in den Praxisteil überzugehen. Das Erste ist, man muss anerkennen, dass Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Gewalt, gegen Flinterpersonen kurzfristig einige Gewalttaten verhindern können. In dem Moment, wo eine Person nicht mehr draußen rumläuft, kann sie Personen, die draußen rumlaufen, erstmal keine Gewalt hinzufügen. Als Gesamtstrategie zur Beendigung von Gewalt hat sich die Kriminalisierung jedoch überhaupt nicht bewährt, wie wir jetzt auch schon gehört haben. Dazu kommt, dass der Ansatz der Kriminalisierung auch Flinterpersonen in Konflikt mit dem Gesetz gebracht hat. Vor allem BIPOC-Flinterpersonen, arme Personen, SexarbeiterInnen, ImmigrantInnen und andere marginalisierte Personen. Das lässt sich so erklären, dass zum Beispiel viele Menschen, die keine Papiere haben und Fälle von sexualisierter und häuslicher Gewalt anzeigen, in dem Zuge dann abgeschoben werden. Das ist ein so ein Beispiel. Dazu kommt, dass wenn öffentliche Gelder in Polizei und Gefängnisse fließen, und das ist unfassbar viel Geld, ist klar, dass Haushaltskürzungen bei Sozialprogrammen, wie zum Beispiel öffentlicher Wohnungsbau, die unvermeidliche Nebenwirkung sind. Und wenn wir quasi diese Gelder kürzen, haben Betroffene noch weniger Möglichkeiten, gewalttätigen Beziehungen zu entkommen. Als dritter Punkt, Gefängnisse funktionieren nicht. Haben wir, glaube ich, sehr ausgiebig gehört. Obwohl die Zahl von Cis-Männern in Gefängnissen gestiegen ist, sind Flinterpersonen nicht sicherer geworden. Und die Zahl der sexualisierten Übergriffe und der häuslichen Gewalt ist nicht zurückgegangen. Also da haben wir einfach keine Evidenz für. Plus dazu kommt, dass Gefängnisse auch Gewalt auf die wachsende Zahl von Flinterpersonen hinter Gittern ausübt. Dabei sei zum Beispiel Leibesvisitation, medizinische Vernachlässigung genannt. Die ursprünglichen abolitionistischen, feministischen Gruppierungen wurden teilweise dann von so staatlicher Finanzierung übernommen und so Antigewaltprogramme werden oft dann auf einmal staatlich finanziert. Dabei werden sie aber in dem gleichen Zuge auch abhängig und entwurzelt von ihren eigentlichen Wurzeln im Bereich der sozialen Gerechtigkeit. Und als letzter Punkt, das kam auch schon in der Knastkritik durch, der Rückgriff auf das Strafrechtssystem hat Betroffenen jegliche Möglichkeit genommen, sich kollektiv zu organisieren, um der Gewalt Einhalt zu bieten und hat diese Macht in die Hände des Staates gelegt. Das Ergebnis ist, dass Betroffene von Gewalt, die sich an das Strafrechtssystem wenden, sich entmachtet und entfremdet fühlen. Dies hat auch eine individualistische Herangehensweise an die Beendigung von Gewalt, sodass Menschen häufig glauben, dass sie nur was gegen Gewalt unternehmen könnten, wenn sie die Polizei rufen. Das ist alles erstmal sehr ernüchternd, deswegen jetzt zum positiven Teil. In der Praxis bedeutet abolitionistischer Feminismus, dass wir Betroffene unterstützen, dass wir Gewalt kollektiv aufarbeiten und TäterInnen zur Verantwortungsübernahme bringen. Wie kann sowas aussehen? Zum Beispiel waren vielleicht Menschen von euch am Freitagvormittag mit im Gericht. Ganz praktisch wäre zum Beispiel solidarische Prozessbegleitung. Wir machen das hier in Freiburg im Rahmen von Courtwatch. Oder auch, wie im Workshop heute Morgen von dir, Thomas, Knastbriefe schreiben, in den Kontakt treten mit Menschen in Haft und für deren Freilassung kämpfen. Das kann in Einzelkampagnen passieren, aber auch breiter aufgestellt in Anti-Knast-Gruppen. Denn es geht darum, langfristig Communities aufzubauen, die handlungsfähig sind im Umgang mit Gewalt, ohne auf den Staatsapparat zurückzugreifen, aber gleichzeitig kurzfristig handlungsfähig zu bleiben, um auf geschehene Gewalt reagieren zu können und nicht quasi immer auf seine Utopie zu hoffen, die in 700 Jahren mal passiert. Die Prozesse finden gleichzeitig statt und das ist manchmal ein ganz schön doller Spagat zwischen notwendigen Antworten auf unmittelbare Erfordernisse auf der einen Seite und gleichzeitig kollektiven und radikalen Forderungen nach strukturellem Wandel. Das funktioniert, indem man zum Beispiel Proteste organisiert, Aktionen oder Inputs gegen sexualisierte Gewalt und gleichzeitig laut verstärkte Polizeieinsätze als Reaktion auf diese Gewalt ablehnt. Und das hatte ich vorher schon kurz erwähnt, es gibt so vom Transformative Justice Kollektiv aus Berlin bis 2020, da haben sie sich meines Wissens aufgelöst, ein Handbuch, die haben verschiedenste Möglichkeiten dokumentiert und eine Praxisanleitung geschrieben, die unfassbar detailliert ist, wie wir auf zwischenmenschliche Gewalt reagieren können, ohne auf Polizei und Justiz zurückzugreifen. Dann gibt es zum Beispiel in Indien den Alternative Justice Indien. Die bieten Lese- und Lernzirkel, Diskussionsgruppen, Workshops zu gemeinschaftsbasierten feministischen Interventionen gegen sexualisierte Gewalt. Und in Großbritannien, das fand ich persönlich ganz spannend, gibt es die Gruppe Sisters Uncut. Das sind von Menschen, die selber mal in Haft saßen. Und das ist ein britisches Netzwerk, die machen so direkte Aktionen, Stellungnahmen, politische Bildungsveranstaltungen und fordern dazu auf, Finanzierungsmittel aus dem Strafvollzug abzuziehen und Geld in Communities, Gesundheitswesen, Bildungssystem und Kunst zu integrieren. Und was sie gemacht haben, ist zum Beispiel, dass sie vor ein paar Jahren ein BesucherInnenzentrum in einem Gefängnis besetzt haben, weil in diesem Gefängnis mehrere Flinterpersonen gestorben sind und innerhalb der Besetzung dann eben für die Umverteilung von dem Geld demonstriert haben. Genau. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe, Survived and Punished und Love and Protect. Die unterstützen von Gewalt Betroffene, die wegen ihrer Selbstverteidigung kriminalisiert werden. Da konnte ich jetzt leider nicht so drauf eingehen, das ist auch noch ein Riesenpunkt, dass quasi vielleicht sage ich ganz kurz was dazu, dass Menschen, die Gewalt erfahren, die sich wehren, häufig dann selber hinter Gittern landen für deren Selbstverteidigung und damit sehr alleine sind. Und eine weitere spannende Kampagne ist zum Beispiel in Chicago, ist unter dem Hashtag #EndCashBail eine GoFundMe-Kampagne für Menschen in Haft an den Start gegangen, die sich die Kaution nicht leisten können. Wir hatten das vorher auch schon gehört, also Haft, Knast ist einfach direkter Bezug zu Klassenjustiz. Und wenn wir versuchen, das intersektional zu analysieren, müssen wir sowas mitdenken. Und die Idee von EndCashBail ist quasi, dass Menschen draußen Geld sammeln in einem GoFundMe, was gar nicht auf einzelne Personen sich bezieht, sondern dass die Menschen in Haft gemeinsam kollektiv entscheiden, wer muss gerade am dringendsten raus, wer braucht gerade das Geld für eine Kaution. Und genau, fand ich ein gutes Beispiel. Dann noch ein Negativbeispiel. Keine feministische, abolitionistische These wäre zum Beispiel die Forderung, Polizeiarbeit besser strafrechtlich zu verfolgen. Es geht auch mehr darum, ihnen die Mittel zu streichen und die abzuschaffen. Und nicht, dass man ihnen noch mehr auf die Finger schaut, weil es ändert einfach aus meiner Sicht nichts. Das Geld, was dabei frei wird, kann man dann wiederum verwenden in bereits genannte nichtstaatliche Anlaufstellen, transformative Gerechtigkeitsgruppen, Bildungsangebote etc. Das gibt wahnsinnig viel. Genau. Ich bin auch schon fast am Ende. Mir wäre noch wichtig zu sagen, dass praktischer feministischer Abolitionismus kein Regelwerk hat, dem man folgen kann, sondern es gibt ganz viele verschiedene Strategien und Wege, wie man das ausüben kann, die nicht mal unbedingt unter diesen zwei Begriffen laufen müssen. Es gibt auch kein Erfolgsrezept. Ich kann euch nicht auf einzelne Fallbeispiele die perfekte Antwort liefern. Es geht mir aber trotzdem darum, im Hier und Jetzt handlungsfähig zu sein. Das ist nicht immer leicht und meistens auch nicht ohne Widersprüche. Aber im Grunde geht es mir darum, das Strafsystem komplett abzuschaffen und dabei weiterhin feministisch zu handeln. Und in diesem fantastischen Buch von Angela Davis und Richie et al. Ist am Ende ein sehr schönes Zitat, was ich euch noch mitgeben würde. Und zwar: Wir wollen Bewegungen aufbauen, die nicht nur der Gewalt ein Ende setzen, sondern eine Gesellschaft schaffen, die auf radikaler Freiheit, gegenseitiger Rechenschaftspflicht und leidenschaftlicher Gegenseitigkeit beruht. In dieser Gesellschaft werden Sicherheit und Schutz nicht auf Gewalt oder der Androhung von Gewalt beruhen, sondern auf einer kollektiven Verpflichtung, das Überleben und die Versorgung aller Menschen zu gewährleisten. Danke.